DW Menschen und Märkte.
Drei Reportagen aus exotischen Weltgegenden. In Kenia besuchen wir Kleinbauern, die unter den hohen Anforderungen leiden, die die EU an Importware stellt. Im Norden Englands, wo ein Englisch gesprochen wird, das sonst in England niemand versteht, schließt die letzte Zeche. Und das können wir auch. Im Norden des Ruhrgebietes wird die drittletzte Zeche im Ruhrpott abgewickelt. Darum geht es in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ringt die Welthandelsorganisation um ein Abkommen oder wenigstens ein Abschlusspapier, das ein wenig verhüllt, wie weit wir von einem grenzenlosen, wirklich offenen Welthandel noch entfernt sind. Linda Staude, die den so unerträglich ertraglosen Handelsgipfel verfolgt, hat sich einmal mehr bei Menschen umgesehen, die auf einen freien Handel dringend angewiesen wären. Da sind zum Beispiel die vielen Kleinbauern, die Rosen nach Europa exportieren. Viele von ihnen würden lieber Gemüse anbauen, das wäre einträglicher. Gemüse aber könnten sie nicht in die EU ausführen, weil die Europäer extrem hohe Anforderungen stellen.
Ein Arbeiter lockert den Boden auf einem abgeernteten Feld auf. Unter der sengenden Sonne im Süden Kenias kämpft er sich Schritt für Schritt mit der Hacke durch das üppig sprießende Unkraut. Das wird später umgegraben und dient als kostenloser Dünger für die neue Saat. In ein paar Tagen werden hier grüne Brechbohnen gesetzt, neben Maiskölbchen und Tomaten die wichtigste Feldfrucht für Farmerin Jacinta Ngina. Ich habe mich für Brechbohnen entschieden, weil sie nicht so lange bis zur Reife brauchen und nicht so lange auf dem Feld stehen. Mein Land ist gepachtet und da muss ich die Nutzung optimieren. Bohnen wachsen schnell und wenn man gut plant, kann man einige Male ernten im Jahr. Gut 6 Wochen dauert es, bis die Bohnen reif zum Verkauf sind. Jacinta Ngina produziert für den Export nach Europa. Das bringt mehr Geld als Obst und Gemüse für den kenianischen Markt. Aber der höhere Umsatz hat seinen Preis. Farmer, die exportieren wollen, müssen sich an strenge Regeln halten. Die drehen sich in erster Linie um gute Anbaumethoden, Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz und soziale Standards. Die Farmer müssen beweisen, dass sie nachhaltig produzieren. So Francis Wario vom Verband der Frischwarenexporteure Kenias. Das fängt schon beim Saatgut an. Jacinta Ngina bricht eine übrig gebliebene Bohne auf einem abgeernteten Feld auf. Sehen Sie, die hat schon Samen gebildet. Die wird automatisch aussortiert. Wenn man die erntet, kann man nichts mit ihr anfangen. Die Samenkörner taugen auch nicht für die Aufzucht neuer Pflanzen. Für Exportbohnen dürfen die Farmer nur spezielles Saatgut verwenden. Und das müssen sie jedes Mal neu einkaufen, etwa alle 2 Monate. Francis Wario:
It's expensive to meet these standards.
Es ist teuer, diese Standards einzuhalten und manchmal haben die Farmer nicht das nötige Kapital, um alle Voraussetzungen zu erfüllen. Das ist immer ein Problem. Das gilt erst recht für den Einsatz von Pestiziden. Jacinta Ngina hat eigens Trainingskurse des Exporteurverbandes besucht, um das komplizierte Regelwerk für den ausländischen Gemüsemarkt zu lernen. Aber das reicht nicht. Die Unternehmen, an die wir verkaufen, geben uns eine Liste mit zugelassenen Chemikalien. Die wird ständig überarbeitet und wir werden informiert, was wir benutzen können und was nicht. Jacinta Ngina muss genau Buch führen, was sie spritzt, wann und aus welchem Grund und das bei den regelmäßigen Kontrollen auch nachweisen. Außerdem werden ihre Bohnen im Labor getestet auf Chemikalienrückstände und auf Ungezieferbefall. Esther Kimani, die Chefin von KEFIS, der Behörde, die dafür zuständig ist. Wenn neue Schädlinge in eine Region eingeschleppt werden, sind sie gefährlicher als in ihrem natürlichen Ökosystem. Denn dort halten natürliche Feinde das Gleichgewicht aufrecht. Aber an einem neuen Ort gibt es diese Feinde nicht. Das heißt, die Schädlinge können die Umwelt und die Landwirtschaft dort zerstören. Deshalb wurden diese Regeln eingeführt. Motten, Raupen und anderes Ungeziefer können aber auch ganz schnell zum Handelshemmnis werden, wenn man es mit der Vorsicht übertreibt. Dass die EU nur Gemüse importiert, das wie gemalt aussehen muss, macht den Farmern ebenfalls das Leben schwer, sagt Francis Warrio.
Those standards will still give you problems in accessing the market.
Diese Standards machen den Marktzugang problematisch. In die EU kann man zum Beispiel nur eine Bohne verkaufen, die kerzengerade ist. Die bekommt man aber nur, wenn nie ein Insekt daran gefressen hat. Nicht mal, wenn sie noch ganz klein war. Sonst wächst sie krumm. Das erhöht das Risiko, dass zu viel gespritzt wird. Dann bleiben Rückstände in den Bohnen und sie müssen vernichtet werden. Wird zu wenig gespritzt, sind sie genauso unverkäuflich. Das Risiko tragen in beiden Fällen die Farmer. Jacinta Ngina stapft über eins ihrer Felder und inspiziert die Bohnen an den kniehohen Pflanzen. Sie sind grün, saftig und kerzengerade, genau wie sie sein sollen.
This is what they are picking now. This is ready.
Die werden gerade geerntet, sie sind reif, sagt sie. Hinter ihr steht ein gutes halbes Dutzend Arbeiterinnen über die Pflanzen gebeugt und pflückt. Jacinta Ngina hat noch Glück. Mit 6 Hektar Land gehört sie zu den Großen unter den Kleinbauern. Ihre Erträge reichen für Saatgut und Pestizide, für Zertifikate und Untersuchungen und was die Regeln sonst noch so verlangen. Esther Kimani betont, dass viele von ihnen nützlich sind für Kenia. Weil sie unserem Land geholfen haben, am Welthandel teilzunehmen. Kenia exportiert eine Menge Agrarprodukte, weil wir die nötige Infrastruktur aufgebaut haben, um die Regeln einzuhalten, anders als viele andere Länder. Die fordern von der Welthandelsorganisation seit Jahren, dass Standards so gesetzt werden, dass ihre Farmer, Milchbauern und Fischer wenigstens eine Chance haben, sie einzuhalten, notfalls mit Hilfe der reichen Industriestaaten. Francis Warrio. Wir wollen nicht, dass die Anforderungen gesenkt werden, weil auch wir die Lebensmittelsicherheit nicht untergraben sehen wollen. Aber wir wünschen uns, dass die EU mehr in Technologien und Infrastruktur investiert, damit unsere Produzenten die Anforderungen erfüllen können.
Kenias Kleinbauern und ihre Probleme mit der EU-Bürokratie. Linda Staude. Zu der extrem umstrittenen Wirtschaftspolitik von Englands Premierministerin Margaret Thatcher vor einigen 30 Jahren gehörte auch der Umbau der englischen Wirtschaft hin zu einer Finanz- und Dienstleistungswirtschaft. Dieser Strukturwandel hat Millionen Arbeitsplätze in der Industrie gekostet. Auch den Bergbau hatte es hart getroffen. Eine der ganz wenigen überlebenden Zechen war die Colliery im nordenglischen Kellingley. Dort wurde weiter gefördert. Bis jetzt. Denn nun schließt mit Kellingley auch die letzte britische Zeche. Stephanie Pieper über das Ende eines Kapitels britischer Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Nigel Kemp ist einer jener 450 Kumpel, für die der Tag heute ein besonders bitterer ist. Seit er die Schule beendet hat, seit nunmehr 32 Jahren, fährt er Tag für Tag hinunter in das Bergwerk von Kellingley. Er kennt nichts anderes.
I came from school 32 years ago, down to work at Kellingley Colliery. It's been my life for 32 years. I know nothing else.
Vor 1,5 Jahren hat die Firma UK Coal entschieden, auch diese letzte Abbaustätte aus Kostengründen zu schließen. Und damit steht Nigel, trotz der Abfindung, von morgen an beruflich vor dem Nichts. Der 50-Jährige sorgt sich, was die Zukunft bringt, weil es für ihn bestimmt nicht einfach wird, einen anderen Job zu finden.
It's going to be a massive, massive change for me. I think it's going to be very, very difficult to find a job, especially on the scale I've had now. I'm very anxious about the future.
Die Hochzeit der britischen Kohleindustrie, als die Bergmänner in eigenen Bands spielten, ist lange her. Vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigte die Branche auf der Insel in mehr als 3000 Minen mehr als 1 Million Menschen, die 200 Millionen Tonnen Kohle jährlich förderten. Schluss, aus, vorbei. Ein Jammer, findet Chris Kitchen, Generalsekretär der zuständigen Gewerkschaft.
There's no doubt in my mind, coal.
Die Kohle habe Großbritannien erst groß gemacht, meint er, der den Niedergang der Industrie einhergehen sieht mit dem Bedeutungsverlust des Landes auf der Weltbühne.
With the decline of the coal industry, we've seen the decline of Great Britain's name in the world.
Bis heute lasten viele Kumpel den langsamen Tod ihrer Industrie Margaret Thatcher an, die als konservative Premierministerin Mitte der 80er Jahre unrentable Minen schließen lässt, den Bergarbeitern in einem langen Arbeitskampf die Stirn bietet und die am Ende obsiegt.
It lasted a whole year, but we did just that and won.
Im Bergwerk zu arbeiten, das bleibt erst recht nach dieser Niederlage für die Arbeiter viel mehr als nur ein Job. Auch die junge Generation schätzt noch die Kameradschaft der Kumpel, so wie Jack Robertson. Unter Tage, erzählt der 23-Jährige, ist es einfach niemals langweilig.
You enjoy going to work, because you know there's never going to be a dull moment. Like it's not nice conditions, but you make the best out of what you've got.
Klar, die Arbeitsbedingungen sind schwierig, aber alle machen zusammen das Beste daraus, erinnert sich Jack. Ganze Familien und ganze Gemeinden prägt das Leben mit und von der Kohle. Man trifft sich im Pub, treibt gemeinsam Sport oder musiziert zusammen. Vor kurzem hat die konservative Regierung angekündigt, binnen 10 Jahren auch das letzte Kohlekraftwerk auf der Insel vom Netz zu nehmen. Bis dahin aber hätte die Mine Kellingley doch offen bleiben können, findet Paul Kidger.
They've just announced they're not going to have coal in another 10 years' time. We could have got another 10 years working, paying all his taxes.
Dann hätte er weiter arbeiten und seine Steuern zahlen können, sagt der 53-Jährige, der sich nun umschulen und bewerben muss. Denn in den Stollen von Kellingley hinunter fährt auch Paul heute zu seiner letzten Schicht.
Stephanie Pieper berichtete aus Nordengland. Was den englischen Kumpel widerfährt, nämlich die Arbeitslosigkeit, das bleibt ihren deutschen Kollegen meist erspart. Hier muss keiner ins Bergfreie fallen, wie es in der Bergmannssprache heißt. Die überflüssig gewordenen Bergleute gehen in Rente oder Frührente oder es gibt oft einen anderen Job. Der Strukturwandel im Ruhrgebiet läuft aber nicht weniger traurig ab. Mit der Arbeit verlieren die Kumpel auch einen Teil ihrer Identität, das Ruhrgebiet einen wichtigen Teil seiner Geschichte. Allein die Namen der Zechen bleiben, auch wenn man den Kindern heute schon erklären muss, was die Namen Präsident in Bochum, unser Fritz oder Konsolidation am Schalker Markt überhaupt bedeuten. Und ein weiterer Name ist ab heute nur noch Geschichte, Auguste Victoria in Marl. Aber wenigstens haben nicht nur die Kumpels noch eine Zukunft, auch die Maschinen, mit denen sie bei der Nacht geschuftet haben, werden nicht alle verschrottet, berichtet Klaus Deuse.
Es gehört zu den großen sozialpolitischen Leistungen der vergangenen Jahrzehnte, dass im Zuge des Zechensterbens bislang kein Kumpel ins Bergfreie stürzte, sprich in die Arbeitslosigkeit entlassen wurde. Auch nicht auf Auguste Victoria. Viele wechseln zu Prosper Haniel oder wie ein paar hundert Mitarbeiter in den Vorruhestand, die im kommenden Jahr noch mit der Abrüstung ihrer Zeche in Marl beschäftigt sind. Das heißt, sie bereiten die Entwässerung der Schächte vor und holen wertvolle Maschinen an die Oberfläche. Maschinen, die dann von der RAG Mining Solutions, einer Tochterfirma des RAG-Konzerns, zum Verkauf angeboten werden. Wie schon zuvor das Equipment anderer stillgelegter Zechen. An Interessenten aus dem Ausland, so Geschäftsführer Professor Martin Juncker, mangelt es jedenfalls nicht.
In der Türkei verkaufen wir viel gebrauchtes Equipment, auch Übertage-Equipment, wie große Grubenlüfteranlagen und ähnliche Einrichtungen, Schachtfördermaschinen. Aber wir verkaufen auch und haben verkauft nach Polen, in die Tschechei, nach Russland, in die Ukraine und auch sind dabei, in Australien ein Geschäft aufzubauen.
Zum Verkauf steht die komplette Untertageeinrichtung eines Bergwerks.
Wir verkaufen Vortriebsmaschinen, Teilschnittmaschinen, aber auch sogenannte konventionelle Sprengvortriebe. Das sind dann Bohrwagen, Lader und Förderer, Walzenlader, die dann das unmittelbare Gewinnungsgerät sind.
Deutsche Fördertechnologie genießt international einen hervorragenden Ruf. Aber die RG Mining Solutions bietet noch mehr als gebrauchtes Gerät an.
Wir beraten im Prinzip über den kompletten Lebenszyklus des Bergbaus, also von der Auffindung der Kohle über die Bewertung der Lagerstätte bis hin zur Planung eines Bergwerks.
Deutsches Bergbau-Know-how bleibt auch nach dem Aus für die heimische Steinkohle weltweit gefragt. Ebenso wie die Produkte deutscher Hersteller von Bergbaumaschinen. Schon heute, so der langjährige Vorsitzende des Fachverbandes Paul Rheinländer, erzielen die Bergbauzulieferunternehmen über 90% des Umsatzes von mehr als 4 Milliarden Euro im Ausland. Zu den Hauptabnehmern gehören Australien, China, Russland und die USA. Maschinen, die auf die Anforderungen der Kunden quasi zugeschnitten werden.
In Australien steht die Automatisierung im Vordergrund. Dieses, um eine möglichst hohe Produktivität zu erreichen bei einem geringen Facharbeiterstamm. In Russland braucht man besonders standfeste Maschinen, die möglichst wartungsfrei arbeiten können. Die Chinesen haben ihr Augenmerk auf die Produktivität von Maschinen gelegt. Hier geht es fast ausschließlich um den Output, den eine Maschine erreichen kann.
Kohle bleibt weltweit vorerst ein wichtiger Energielieferant. Aber unabhängig vom Export sieht Paul Rheinländer auch weiterhin einen Markt in Deutschland abseits der Steinkohle.
Nun darf man nicht vergessen, dass zum Bergbau auch Stein und Erde, Kiesgruben und dergleichen gehören und da ist immer Bedarf.
Zum Beispiel für den Abbau von 7 Millionen Tonnen Kali- und Magnesiumprodukten im Jahr. Oder auch für die Förderung von 60 Millionen Tonnen an keramischen Rohstoffen und Industriemineralien, bestätigt Martin Weddig vom Verband Rohstoffe und Bergbau. Mit der Stilllegung von Auguste Victoria geht der 2011 politisch beschlossene Ausstieg aus der deutschen Steinkohle in die finale Phase. Wurden 1980 noch fast 87 Millionen Tonnen gefördert, so waren es 2014 nur noch rund 7,5 Millionen Tonnen. Und davon entfällt nun der 3 Millionen Tonnen Anteil von Auguste Victoria. Waren 2005 noch mehr als 38.000 Menschen im Steinkohlenbergbau an der Ruhr und der Saar beschäftigt, schrumpft deren Zahl nunmehr auf nur noch rund 8.000.
Und auch für diese letzten 8.000 heißt es bald letzte Schicht. Glück auf! Jetzt, wo es auch die Auguste Victoria nicht mehr gibt, müssen sich die Marler etwas Neues für ihre Stadt einfallen lassen. Es fallen ja nicht nur Arbeitsplätze und Steuereinnahmen weg. Auch dem Gemeinschaftssinn der Marler wird ein entscheidender Faktor genommen. Immerhin hat die Stadt ein Theater, in dem jährlich der Grimme-Preis verliehen wird. Eine Veranstaltung, die bundesweite Aufmerksamkeit verschafft. Mit dieser Reportage von Klaus Deuse endet unser Podcast für heute und damit endet auch der letzte Podcast in dieser Woche. Christoph Grove in der Technik und der Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse daran und auch für ihr Interesse an den anderen Angeboten, die wir in dieser Woche für Sie hatten. Wir wünschen Ihnen einen schönen vierten Advent und ein erholsames Wochenende. Am Montag hören wir uns wieder.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.